Herzlich willkommen bei unserem Podcast Sozial. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. In dieser Folge geht es um etwas, über das wir noch nie gesprochen haben in diesem Podcast, nämlich um Behinderung und Ableism, die vielleicht letzte gesellschaftlich normalisierte Diskriminierung.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Meine beiden Gäste heute sind Silvi Jona Kobi und Brian McGowan. Hallo zusammen.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Silvi ist Dozentin und Projektleiterin an der ZHW Soziale Arbeit. Brian ist Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen, unter anderem für Disability Studies an der ETH Zürich und auch natürlich bei uns an der ZHW. Er ist Co-Präsident und Projektleiter von Sensibility.ch. Das ist ein Unternehmen zur Beratung und Begleitung von Unternehmen, Verwaltungen und Bildungsinstitutionen bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und von Strategien im Text von Inklusion und Diversity. Dann noch zu mir. Mein Name ist Regula Freuler. Ich bin verantwortlich für die Wissenschaftskommunikation am Departement Soziale Arbeit. Ja, also warum treffen wir uns heute, Silvi, Brian und ich? Der Anlass ist, es gibt zwei Anlässe zu diesem Gespräch. Das eine ist nämlich eine Evaluation, die Sie gemacht haben, ein Forschungsprojekt. Und das andere ist, dass Sie ein neues Weiterbildungsangebot konzipiert haben. Was war eure Motivation, dieses Weiterbildungsangebot zu konzipieren?
Ja, also wir haben bei unseren Tätigkeiten in Organisationen und der kantonalen Verwaltung gemerkt, dass die Personen, die dort tätig sind, sehr gerne die UNO-Behindertenrechtskonvention umsetzen möchten, aber sich etwas hilflos fühlen bei der Frage, wie sie das nun ganz konkret tun können. Und da haben wir gemerkt, braucht es weitere Hilfestellungen, Tools, Hinweise auf Best Practices, damit sich diese Personen in den jeweiligen Ämtern bei den betreffenden Organisationen sicherer fühlen können und auch ja, Handlungssicherheit gewinnen bei der Umsetzung der UNO-BRK.
Das Weiterbildungsangebot hat einen speziellen Namen, wie ich fand, als ich das erste Mal gelesen habe, nämlich Dis-Ability-UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen. Was ist denn damit gemeint? Wieso habt ihr diesen Titel gewählt?
Normalerweise haben wir Bilder von Behinderung in unseren Köpfen, Bilder, die veraltet sind, medizinisches Modell von Behinderung. In diesem Zusammenhang spricht man oft, wenn wir das Defizit einer Person im Vordergrund sehen und wir wollen einen neuen Zugang setzen. Wir wollen basierend auf den Disability Studies Behinderung eben als Disability verstehen, mit einem Schrägstrich.
Also was heißt denn jetzt der Schrägstrich genau?
Der Schrägstrich bedeutet eigentlich, dass wir Behinderung und Nichtbehinderung immer nur zusammendenken können. Also man kann sich Behinderung gar nicht vorstellen ohne Nichtbehinderung, also ohne die nicht behinderte Mehrheitsgesellschaft. Es ist eine Entscheidung, nicht mehr auf das Defizit, das ich zuvor erwähnt habe, also auf das medizinische Modell, sich zu konzentrieren, wie können wir die Person untersuchen, die ein Defizit hat, wo müsste man da ansetzen, sondern es ist eine Entscheidung, zu fokussieren auf die Gesellschaft, welche Normalitätsvorstellungen entwickelt und Behinderung dann als quasi Negativschablone, als Abweichung von der Normalitätsvorstellung begreift.
Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Brian und Silvi natürlich auch, sind beides ExpertInnen in der UNO-Behindertenrechtskonvention. Die wurde vor über 10 Jahren, also 2014, die wurde damals ratifiziert und seitdem ist die Schweiz auf allen staatlichen Ebenen verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu fördern, also das heißt, Diskriminierung zu bekämpfen und eine inklusive Gesellschaft zu gewährleisten. Wie ist den Kantonen der Schweiz insgesamt das bisher gelungen? Wie würdet ihr das einschätzen?
Ja, wir können das vielleicht bezogen auf den Kanton Zürich etwas besser beurteilen, weil wir dort den Aktionsplan evaluiert haben und dort haben wir verschiedene Befragungen gemacht und in einer dieser Befragungen hat uns eine betroffene Person gesagt, it's bad, but it could be worse. Und ich glaube, das trifft es sehr gut, wie die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention umsetzt. Sie gibt sich Mühe und hat aber auch Mühe, könnte man so sagen, oder? Also wurde schon einiges erreicht. Zum Beispiel im Kanton Zürich gibt es eine Koordinationsstelle Behindertenrechte, es gibt einen Aktionsplan, es gibt viele engagierte Einzelpersonen, aber es geht alles relativ langsam, was natürlich auch an der Logik von Verwaltungen liegt, die ein bisschen langsam funktionieren.
Du hast jetzt so en passant den Aktionsplan erwähnt. Erklär doch bitte ganz kurz, was ist dieser Aktionsplan?
Der Kanton hat so einen Plan formuliert, um die UN-Behindertenrechtskonvention im Kanton umsetzen zu können. Und er hat da festgelegt, mit welchen Maßnahmen er das tun möchte und in welchen Themenbereichen. Er hat 8 Themenbereiche festgelegt, beispielsweise den Bereich Wohnen oder Bauen und andere Bereiche, und hat insgesamt dann 26 Maßnahmen formuliert für 3 Jahre und versucht mit diesen Maßnahmen der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention näher zu kommen.
Um von meiner Seite vielleicht noch kurz zu ergänzen, wir haben lediglich den Kanton Zürich evaluiert und haben da angeschaut, wie sieht es aus bezüglich der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Ich glaube, wenn wir auf die ganze Schweiz schauen, dann müssen nicht wir, also Silvi und ich, hier ein Urteil fällen, sondern da würde ich vielleicht ganz kurz gerne auf das Urteil des UN-Ausschusses zu sprechen kommen, welche die Schweiz beurteilt hat bezüglich der Umsetzung der UNBRK in der Schweiz. Und ich glaube, da kann man das noch pointierter sagen. Silvia hat gesagt, man gibt sich Mühe, aber man hat Mühe. Und ich glaube, auf die ganze Schweiz gesehen, gemäß Rückmeldung des UN-Ausschusses, hat die Schweiz große Mühe. Also die Schweiz wurde sehr heftig kritisiert vom UN-Ausschuss bezüglich der Einhaltung der Menschenrechte. Und ich glaube, das ist wichtig, das kurz festzuhalten, weil wir in der Schweiz uns selbst gerne so als Musterschülerin bezüglich Menschenrechten sehen. Und gerade bezüglich der Menschenrechte von Menschen mit Behinderung, da stehen wir doch ziemlich anders da. Also der UN-Ausschuss hat dezidiert heftige Kritik formuliert an der Schweiz, hat gesagt, es gibt auch knapp zehn Jahre, nachdem die Schweiz die BRK ratifiziert hat, immer noch keine Strategie, wie man die BRK umsetzen will in der Schweiz. Als Folge davon haben wir zahlreiche Menschenrechtsverletzungen tagtäglich in der Schweiz, und er hat ebenfalls gesagt, dass der Grund oder einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir nach wie vor an einem sehr veralteten Bild von Behinderung festhalten, nämlich an dem vorhin erwähnten medizinischen Modell von Behinderung. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen, wo wir in der Schweiz diesbezüglich stehen. Der Kanton Zürich hat hier sicherlich eine Vorreiterrolle eingenommen, indem er diesen Aktionsplan ins Leben gerufen hat.
Und was denkst du, Brian, wieso ist bei uns in der Schweiz dieses veraltete Bild noch so vorherrschend?
Wir haben Strukturen in der Schweiz, wir haben Strukturen geschaffen, wie man mit Menschen mit Behinderungen umgeht. Wir haben viele Sonderstrukturen geschaffen und davon profitieren auch viele Personengruppen, Wirtschaftszweige etc. Und diese Systeme lassen sich leichter aufrechterhalten, wenn wir das Problem bei der Person verorten. Also wenn wir nach wie vor sagen, die Behinderung ist das Resultat einer Unfähigkeit einer Person, etwas zu tun, anstelle des Fokuses auf Umweltstrukturen, auf Barrieren, auf Hindernisse, die man gesellschaftlich angehen könnte und müsste.
Ich stelle mal jetzt eine persönliche Frage, weil wir haben jetzt immer so von allgemein und von Strukturen und so gesprochen. Aber wie sieht es denn bei euch jetzt aus? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel an euren Berufsalltag denkt oder sonst an den Alltag, wann merkt ihr oder wann fällt euch auf, dass Inklusion eben noch keine Selbstverständlichkeit ist in der Schweiz?
Ich glaube, wichtig ist hier, sich kurz zu überlegen, was wir überhaupt unter Inklusion verstehen. Inklusion basierend auf einem menschenrechtlichen Verständnis von Behinderung meint die Ausgestaltung einer Gesellschaft, welche sich nach den Bedürfnissen von allen herausgebildet hat. Das heißt, alle Menschen müssen mitreden können. Und das ist heute nicht der Fall. Und das Resultat sehen wir eben auch in den Strukturen. Jetzt komme ich gerne zum persönlichen Anteil. Wo erlebe ich das? Also ich selber bin Rollstuhlfahrer. Ich erlebe das beispielsweise, wenn ich in meinem Berufsalltag von A nach B gehen möchte. Und der ÖV ist immer noch nicht, obwohl 20 Jahre bereits eine Verpflichtung dazu bestünde in der Schweiz, immer noch nicht an vielen Orten nicht hindernisfrei. Ich muss Umwege machen, ich muss ein Spezialtaxi nehmen, wo klar wird, dass die Regelstruktur, die alle benutzen, eben nicht meine Bedürfnisse überall hat einfließen lassen. Und das Resultat ist, dass ich dann auf Sonderangebote angewiesen bin.
Als Forscherin stoße ich immer wieder auf diese Probleme der digitalen Barrierefreiheit. Also wenn ich einen Forschungsbericht so gestalten möchte, dass er lesbar ist mit den entsprechenden Tools, mit Screenreadern und so weiter, dann stoße ich an Grenzen, auch an unserer Hochschule. Auch wenn ich eine PowerPoint für den Unterricht gestalten möchte, da liegt es häufig an den Vorlagen, die eben nicht barrierefrei sind. Und da merkt man schon, dass Inklusion eben noch keine Selbstverständlichkeit ist.
Ein Thema von eurem Weiterbildungsangebot ist ja, dass sich die Teilnehmenden dann mit der eigenen Haltung auseinandersetzen. Warum ist jetzt diese Haltung, die man hat zum Thema, so entscheidend bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention?
Unsere eigene Haltung zum Thema Behinderung beeinflusst natürlich ganz konkret auch unser Handeln. Und meist reflektieren wir aber diese Haltung nicht. Ja, also wenn man sich schon mal bewusst ist, von welchem Bild man von Behinderung ausgeht und das allenfalls auch korrigieren kann oder erweitern kann, dann wird auch unser Handeln anders.
Ich glaube gerade, dass die Haltung ein sehr entscheidender Hebel ist, um das eigene Handeln zu verändern, so wie es Silvi ausgeführt hat, aber nicht der alleinige Hebel. Und so haben wir auch unseren CAS aufgebaut. Unser CAS möchte Haltung und Handwerk vermitteln. Ich glaube, beides gehört zusammen und beides ist zentral, um die Inklusion voranzubringen, respektive die UN-BRK umzusetzen. Je nachdem, wie wir alle handeln, werde ich als Person mit Behinderung beispielsweise ausgeschlossen oder ich kann an Angeboten teilhaben. Ob wir die Ursache einer Behinderung also in die Person verlegen, wie das Stichwort medizinisches Modell, oder Umweltfaktoren als Grund sehen für die Behinderung, je nachdem handeln wir ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das zu erkennen. Und neben der Haltung braucht es dann eben auch das entsprechende Handwerk, also zu wissen, wie man die BRK umsetzt, mit welchen Tools, mit welchen Konzepten, mit welchen Leitlinien etc. Und beides brauchen wir. Also wir brauchen Haltung und Handwerk, um etwas verändern zu können.
Ihr habt beide jetzt das Wort Handwerk verwendet. Also man lernt eben nicht nur über die Haltung zu reflektieren, sondern auch man lernt auch Handwerk. Wie kann man das umsetzen? Habt ihr da so ein paar ganz konkrete Beispiele?
Also ich glaube, wir ganz wichtig bezüglich Handwerk ist, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen. Wir sind nicht das einzige Land auf der Welt, auch wenn wir das manchmal denken, welches Menschenrechte umsetzt. Das heißt, es gibt unzählige Projekte weltweit, welche sich mit der ganz konkreten Umsetzung der UN-BRK bereits beschäftigt haben. Also wie müssen inklusive Arbeitsfelder aussehen, damit alle Menschen mitarbeiten können, ob mit oder ohne Behinderung. Wie müssen Wohnraum und Unterstützungsdienstleistungen aussehen, damit Menschen unabhängig, selbstbestimmt leben können, so wie es alle Menschen ohne Behinderungen auch wollen? Und häufig macht man es nicht, weil man denkt, wir müssen es ja jetzt alles selber erfinden und alles uns ausdenken. Also A gibt es, wenn du danach fragst, welche konkreten Hilfsmittel gibt es, es gibt beispielsweise sehr viele ganz konkrete Hilfestellungen, die die UN schon zur Verfügung stellt, die frei zugänglich sind für jedermann, jede Frau. Das ist sicherlich ein wichtiger Zugang. Und es gibt die zahlreichen Erfahrungen in so vielen Ländern auf unserer Welt, die sich bereits damit beschäftigt haben. Also Best Practices, die wir sammeln, die Erfahrungen, von denen wir profitieren können, diese werden wir vermitteln. Und vielleicht ein dritter Aspekt noch, wenn es um die praktischen Tools geht, unsere Teilnehmenden werden selber an einem konkreten Projekt arbeiten. Das heißt, sie können eine Fragestellung mitbringen, wir werden daran arbeiten und sie können selbst üben. was es bedeutet nun, die UN-BRK für das für Sie relevante Thema umzusetzen.
Du hast eben Best Practices aus anderen Ländern erwähnt. Da würde ich natürlich sofort fragen, gibt es denn ein Land, was jetzt wirklich sich besonders hervortut bei der Umsetzung, wo du sagen kannst, ja, dort gelingt das besonders gut?
Ja, auch wenn das heute vielleicht fast unglaubhaft klingt, aber die USA hat natürlich in der Vergangenheit zumindest, aktuell wird sehr vieles demontiert, aber in der Vergangenheit sehr viel aufgebaut, sehr viel realisiert und war auch stets sehr darum bemüht, das auch zu sharen mit anderen Ländern. Also in den USA haben wir aufgrund der Gleichstellungstradition natürlich sehr, sehr viel Material. Es gibt aber auch zahlreiche andere Länder, also die skandinavischen Länder. Neuseeland, Kanada sind Vorreiter, England sind Vorreiter, beispielsweise in der Bildungslandschaft, wo das sowohl über Einzelinitiativen, aber auch über Druck von oben, also über Gesetze, realisiert wurde. Da können wir noch sehr viel lernen. Wo die Schweiz beispielsweise gut dasteht, ist verhältnismäßig im Vergleich mit vielen Ländern der ÖV, obwohl ich den gerade zuvor kritisiert habe. Aber die Schweiz gibt im Verhältnis zu anderen Ländern sehr viel mehr Geld aus für den ÖV. Und deshalb gibt es auch mehr Geld zur Verfügung und mehr Möglichkeiten der Realisierung von Hindernisfreiheit im öffentlichen Verkehr.
In der Vorbereitung auf dieses Gespräch, das wir jetzt da führen, habe ich die These aufgestellt, dass Ableism, also die Diskriminierung und die Ungleichbehandlung von Menschen mit einer Behinderung, sozusagen das letzte akzeptierte Vorurteil ist. Also was ich damit meine ist, ich denke, dass Vorurteile und Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderung gesellschaftlich nach wie vor weitgehend, ich sage es jetzt mal mit diesen Luftanführungs- und Schlussstrichen, normalisiert oder toleriert ist, so während andere Formen der Diskriminierung, ich denke an Sexismus, Rassismus, Homophobie, dass die zunehmend öffentlich geächtet und thematisiert werden. Oder es gibt dann auch so diese positiven Vorurteile, zum Beispiel sagt man so, Menschen mit Behinderung, die sind ja besonders bewundernswert, weil trotz ihrer Behinderung schaffen sie das ja alles. Was hält ihr denn jetzt von dieser These?
Also ich glaube, du sprichst ein sehr wichtiges Thema an, nämlich dass ableistische Vorstellungen nach wie vor bei uns weit verbreitet sind und auch zumeist nicht reflektiert werden oder auch gar nicht kritisch gesehen werden. Und bis heute wird kaum danach gefragt, warum Menschen mit Behinderungen beispielsweise so häufig immer noch in Sondersettings leben müssen oder in Sonderschulen irgendwo zum Unterricht gehen müssen. Und vor allem wird nicht danach gefragt, wer von den bestehenden Strukturen profitiert. Aus meiner Sicht bedeutet Ableismus nicht Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Da würde ich vielleicht viel eher von der sogenannten Behindertenfeindlichkeit sprechen. Ableismus ist mehr etwas, was uns alle angeht. Wenn wir, ob wir eine Behinderung haben oder nicht, von Aufwertung oder Abwertung betroffen sind aufgrund von bestimmten Fähigkeiten, die wir haben oder die uns zugesprochen werden. Wir alle haben uns mehr oder weniger bewusst, nämlich diesen Fähigkeitsvorstellungen zu beugen. Ich spreche da immer gerne von einem Diktat von Fähigkeitsvorstellungen, das wir alle haben, ob wir eine Behinderung haben oder nicht. Wir unterziehen uns deshalb zum Beispiel viel häufiger Schönheitsoperation oder gehen viel mehr ins Fitnesscenter. Fähigkeitsvorstellungen, die auf uns also einen Druck ausüben und uns letztendlich auch zu Erschöpfungen führen können. Und damit ist das Thema des Ableism, respektive ableistische Vorstellungen, ein Thema, das uns alle angeht und bei weitem nicht nur Menschen mit Behinderungen betrifft.
Also würdest du sagen, also du hast jetzt argumentiert auch mit den Fähigkeitsvorstellungen, die auch verschärft werden. Oft sagt man, Social Media ist daran schuld, diese Schönheitsideale. Man sagt auch, immer jünger werden die Menschen, die sich diesem Leistungs- oder Fähigkeitsdiktat unterwerfen müssen. Würdest du denn jetzt sagen, dass eigentlich Ableism noch stärker ist als vielleicht vor 20 Jahren?
Das ist eine schwierige Frage. Ich könnte es mir vorstellen, dass das so ist, aufgrund des Katalysators von Social Media, den du vielleicht gerade genannt hast, aber auch aufgrund von vielleicht neoliberalen Vorstellungen, die sich mehr durchgesetzt haben als früher, wo Unabhängigkeit, Fitness, Leistungsfähigkeit über alles gestellt wird. Und ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat, wie wir alle uns mit Fähigkeitsvorstellungen auseinandersetzen und dass uns das dazu bringt, alle noch etwas schneller im Hamsterrad zu rennen, damit wir noch etwas schneller oder etwas fitter als der oder diejenige neben uns sind. Und ich glaube, deshalb wäre es so wichtig, Ableismus, was meistens mit Behinderung verbunden wird, viel mehr als etwas zu begreifen, was uns alle angeht und was uns auch alle immer mehr belastet.
Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, dass sich Ableismus eben auch in der Sprache ausdrückt, sichtbar in der Schweiz in der Benennung von Gesetzen wie der Invalidenversicherung, der Hilflosenentschädigung und so weiter. Also diese Begrifflichkeiten, die entwertend sind, sind sehr stark in unserem gesellschaftlichen Denken hier abgebildet in den Gesetzen vorhanden, immer noch. Und hier hat der UNO-Ausschuss auch klar eine Rückmeldung an die Schweiz gemacht, dass wir hier Aufholbedarf haben und sich etwas tun muss, auch in den Begrifflichkeiten.
Brian, du hast meine These noch verschärft. Nämlich hast du die Frage aufgeworfen, wer profitiert denn davon, von diesem Bild, das wir haben? Wer profitiert von Ableism? Und das ist schon etwas, wo ich so merke, okay, das war jetzt ein Aspekt, den ich mir so noch nicht wirklich überlegt habe. Wie kommen wir denn aus dem raus? Weil einerseits reden wir ja hier so von Institutionen, Organisationen, die eigentlich dazu eingerichtet worden sind, etwas zu verbessern. Also es ist schwierig, denen vorzuwerfen, ihr profitiert ja davon. Aber irgendwie muss ich ja was... Ah, du wackelst mit dem Kopf. Sieht man jetzt nicht im Podcast, aber Brian ist skeptisch. Also gut, wie siehst du das?
Also ich glaube, man darf das durchaus vorwerfen, respektive man kann lernen von den Prozessen der Auseinandersetzungen um Rassismus und Sexismus. Ich glaube auch beim Rassismus, der Rassismus ist ja nicht etwas, der schon immer da war und der quasi naturwüchsig einfach so existiert, sondern rassistische Argumentationsmuster wurden ja auch geschaffen, um beispielsweise die Ausbeutung von bestimmten Personengruppen zu legitimieren, um die Vertreibung von Personengruppen aus Gebieten, keine Ahnung, wo Bodenschätze vorhanden sind etc., zu rechtfertigen. Und genauso ist es ja auch mit Behinderung auch. Also man wollte beispielsweise Menschen mit Behinderungen nicht in der Mitte der Gesellschaft haben, man wollte sie wegsperren, man wollte spezielle Arbeits- oder Wohnstrukturen für sie schaffen. Und damit man das legitimieren kann, braucht es ja auch eine Argumentationslinie, die aufzeigt, dass Menschen, wenn sie vielleicht andere Fähigkeiten haben oder zumindest abweichende Fähigkeiten von der Mehrheitsgesellschaft aufgestellten Norm, dass diese ein Sondersetting brauchen und dass sie dort besser aufgehoben sind. Also wir brauchen den Glauben daran, dass Menschen mit Behinderungen profitieren von Sonderstrukturen. Wenn wir daran nicht glauben würden, würden wir nicht so unglaublich viel Geld in eine separate zweite Welt investieren. Damit verbunden sind große Finanzflüsse, also rund 4 Milliarden Franken werden umgesetzt in Sekundärstrukturen und es hängen Tausende von Arbeitsplätzen damit zusammen. Um deine Frage noch zu beantworten, wer davon profitiert?
Also wenn man jetzt die Frage stellen würde, was müsste denn jetzt passieren, damit das Bewusstsein in der Gesellschaft kippt, habt ihr jetzt mal so genannt. Eben, man muss sich fragen, wer profitiert davon, was für Narrativ steht dahinter eigentlich? Gibt es noch weitere Punkte, die man angehen müsste, damit sich eben dieses ganze Bewusstsein jetzt ändert?
Silvia hat zuvor den Aspekt der Sprache erwähnt. Also es braucht zum Beispiel ein Nachdenken über Sprache, wie sprechen wir als ein Mittel, welches ebenfalls Realitäten schafft, dann braucht es, glaube ich, auch eine stete Reflexion, also über sich selbst, wo handle ich ableistisch? Wir alle handeln immer wieder ableistisch, wir sind aufgewachsen in einem ableistischen System, also über sich selber zu reflektieren, das an sich zurückzumelden, aber auch an andere zurückzumelden und schließlich vielleicht als dritten Punkt Kontakt auch mit Menschen mit Behinderungen zu haben. Also ganz viele ableistische Vorstellungen gründen auf Vermutungen, wo Wissen fehlt.
Wir haben jetzt sehr viel über Haltung gesprochen und Kulturfrage. Ich würde gerne noch mal zurückkommen, so auf den Aktionsplan, der jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden ist. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was ist so allgemein das Fazit? Gibt es denn so einzelne Punkte, die ihr herausgreifen würdet, wo ihr sagen würdet, das war jetzt so das aufschlussreichste Ergebnis aus dieser ganzen Evaluation vom Aktionsplan?
Ja, es erwies sich sicher im Kanton als große Chance, dass man die Maßnahmen in der sogenannten Regelstruktur in Anführungs- und Schlusszeichen umgesetzt hat. Das heißt, dass jede Direktion jeweils für einzelne Maßnahmen zuständig war und jede Direktion des Kantons auch etwas machen musste. Also das heißt, alle mussten sich mit dem Thema beschäftigen und dies ermöglichte dann auch eine gewisse Längerfristigkeit der Maßnahmen über den Aktionsplan hinaus. Und ich glaube, auch sehr wichtig war diese Koordinationsstelle Behindertenrechte, die alles koordiniert hat, die versucht hat, zwischen den Verwaltungseinheiten, den verschiedenen Ämtern und dann auch Partizipation Kanton Zürich, das ist ein Mitwirkungsgremium von Betroffenen im Kanton Zürich, die haben da koordiniert zwischen diesen beiden beteiligten Gruppen. Was man auch noch sagen kann, Betroffene wurden bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen einbezogen, aber hier kommt auch schon die Kritik. Häufig war dieser Einbezug nur punktuell und auch nicht in der von der BRK geforderten Kontinuität. Und da hat zum Teil auch das Verständnis von Partizipation unterschiedlich seitens des Kantons und auch seitens der betroffenen Organisationen.
Ich glaube, hier muss gemeinsam darüber diskutiert werden, welche Erwartungen gibt es, wie kann man diese Erwartungen erfüllen und welche Vorgehensweisen sind zu wählen. Auch hier bietet die BRK wieder einiges an Hilfe. Sie sagt, dass es einen kontinuierlichen, das hast du schon gesagt, Silvia, einen kontinuierlichen, aber auch einen systematischen und auch einen hindernisfreien Einbezug braucht. Das war zum Beispiel zu Beginn der Umsetzungsphase des Koordinationsplans auch noch nicht immer der Fall. Man wusste es schlicht nicht. Das war häufig kein böser Wille, der hier eine Rolle gespielt hat, aber man wusste auch gar nicht so recht, wie kann man die Bedürfnisse unterschiedlicher Behinderungsgruppen im Partizipationsprozess berücksichtigen. Und ich glaube, hier ist es ein Learning, auch ein Lernprozess, der stattgefunden hat, auf dem man aufbauen kann, auf dem der Kanton Zürich jetzt auch aufbaut und der auch, glaube ich, zu Recht ein Stück weit stolz darauf ist, auf das Learning, das man gemacht hat. Und ich glaube, dieser Prozess, der muss überall stattfinden, wo Partizipation eine Rolle spielt.
Zürich war der erste Kanton der Schweiz, der einen solchen Aktionsplan beschlossen hat. Wie sieht es bei den anderen Kantonen aus?
Gut, also in den letzten paar Jahren sind in mehreren Kantonen umfassende Gesetze, ich sage zwar Gesetze und nicht Maßnahmenpläne, umfassende Gesetze zur Umsetzung der UNBRK verabschiedet worden. Das erste Gesetz, das ist meistens nicht so richtig bekannt, ist 2021 bereits im Kanton Basel-Stadt in Kraft getreten. Auch die Kantone Wallis oder Basel-Landschaft haben schon solche Gesetze. Und deren Bedeutung ist insbesondere darin zu sehen, dass Menschen mit Behinderungen individuelle Rechte gegen Formen von Diskriminierungen einräumen können, respektive einklagen können. Der Kanton Zürich kennt kein solches Klagerecht, aber er hat dahingehend eine Vorreiterrolle eingenommen, dass er eben verschiedene Lebensbereiche in der Breite mit diesem Maßnahmenplan thematisiert hat. Es gibt aber auch andere Kantone, wie gesagt, die bereits zuvor sich der UNBRK schon zugewandt haben.
Wir haben ja eingangs gesagt, es sind nicht einfach nur die Kantone, die etwas tun müssten, sondern auch viele Organisationen und viele von ihnen stehen erst am Anfang, die UNO-Behindertenrechtskonvention wirklich so in ihrer Struktur zu verankern. Welche Schritte empfiehlt ihr, um vom guten Willen jetzt zum konkreten Handeln zu kommen?
Wir hatten es auch schon in unserem Gespräch, dass es wichtig ist, von bestehenden Beispielen zu lernen, von diesen Best Practices, weil es eben schon ganz viel gibt in anderen Ländern, von dem man sehr viel lernen kann. Und das werden wir im CAS selbstverständlich auch thematisieren. Also man muss nicht alles von vorne neu erfinden, sondern kann sich sehr wohl an bereits Bestehendem orientieren, wenn man in die Umsetzung geht. Es gibt auch sehr hilfreiche Dokumente zur UNO-Behindertenrechtskonvention generell, zu einzelnen Themen, wie die umzusetzen sind, beispielsweise Partizipation. Also auch dort kann man sich ganz viel abgucken.
Im Programm von eurem neuen CAS betont ihr den partizipativen Ansatz. Den haben wir vorhin auch schon erwähnt. Also das heißt eben, dass Menschen mit Behinderung nicht nur jetzt beteiligt sind, sondern dass sie wirklich mitgestalten sind. Du bist da eigentlich Expertin. Wie geht das in der Verwaltung? Wie lässt sich das jetzt da umsetzen in die Praxis?
Ja, also wir haben in der Evaluation festgestellt, dass die Verwaltungsmitarbeitenden eben den Eindruck haben, dass Partizipation nur bis zu einer gewissen Stufe gehen kann und eben Mitentscheidung dann wirklich in der Hand der Verwaltungsangehörigen liegt und nicht von externen Einfluss genommen werden kann. Und das sehen ja betroffenen Organisationen sehr anders. Und ich glaube, hier braucht es, wie auch Brian vorhin schon gesagt hat, eine Eichung der Partizipationsvorstellungen und auch wieder einen Blick auf die BRK, was sie fordert in Bezug auf Partizipation.
Was steht denn hinter diesen divergierenden Vorstellungen? Wieso gehen die so auseinander?
Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass Interessensvertretungen selbstverständlich einen anderen Ansatz sich wünschen als Regierungen, als Verwaltungen etc., die es in der Regel gewohnt sind und es aber zum Teil auch können. Also auch aufgrund ihres Auftrages als zum Beispiel gewählte PolitikerInnen, als gewählte RegierungsvertreterInnen, da ist der Auftrag natürlich ein anderer. Aber ich glaube, wichtig ist hier die Eichung, die Sylvie zuvor erwähnt hat. Hier braucht es eine Annäherung der verschiedenen Vorstellungen. Die BRK selbst sagt nirgendwo, wie genau das funktionieren kann. Es gibt aber ein Dokument, ein jüngst erstelltes Dokument des Deutschen Instituts für Menschenrechte, welche ganz konkrete Vorschläge macht und eine Auswertung zahlreicher Partizipationsprojekte und Vorhaben durchgeführt hat. Und ich glaube, dort ist das, was Sylvie zuvor erwähnt hat. Also einerseits muss die Haltung und die Expertise von Menschen mit Behinderungen eingeholt werden. Die Expertise liegt meistens fast allein, einzig und allein bei den Betroffenen selber. Sie treffen auf die Hindernisse, sie kennen die Hindernisse aus ihrem Alltag, sie wissen auch, wie man Hindernisse überwinden könnte. Also da kann man sich die Expertise abholen. Allzu oft haben Menschen ihre Ideen umgesetzt, wie die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen vereinfacht werden könnte, ohne sie je zu fragen. Das ist ein gängiges Vorgehen gewesen in der Vergangenheit und hier braucht es einen tiefgreifenden Wandel.
Wir haben jetzt vieles erwähnt, was noch nicht gut läuft. Gehen wir mal in die positiven Seiten. Was läuft denn schon gut?
Ja, ich glaube, für den Kanton Zürich können wir es nicht so schlecht beurteilen, Brian. Und dort würde ich jetzt mal sagen, die ganze Sache mit der digitalen Barrierefreiheit, die wurde sehr gut vorangetrieben vom Kanton. Da gab es zahlreiche Schulungen und Hilfsmittel und so weiter. Also da ist man sicherlich einen guten Schritt weitergekommen. Das ist einfach ein Themenbereich der UNO-BRK, natürlich nicht die gesamte. Ja, um ein Beispiel herauszugreifen.
Wo wir wirklich einen Meilenstein, glaube ich, feststellen konnten bei der Umsetzung der UNBRK. Also der Kanton Zürich hat die Einführung einer automatischen Überprüfung neuer Gesetzeserlasse auf ihre Konformität mit der BRK hin eingeführt. Also es bedeutet, jedes neue Gesetz muss dahingehend überprüft werden, ob es den Vorgaben der UNBRK entspricht oder nicht. Und das ist ein riesiger Meilenstein, den man gar nicht genug hoch einschätzen kann, wenn neue Gesetze häufig Verbesserungen bringen, aber manchmal noch viel häufiger wieder neue Erschwernisse. So wird das verhindert, auch in einer langfristigen Perspektive bezüglich der Einhaltung der Menschenrechte und der Umsetzung der BRK. Also es ist sicher ein sehr leuchtendes Beispiel, wie es gelingen kann.
Ihr habt jetzt beide Beispiele genannt, die mit Kosten verbunden sind, also die Digitalisierung und die Gesetzesprüfung. Also das sind Vorgänge, Prozesse, die sehr umfangreich sind und die umzustellen, viel Geld kostet. Oft wird das Argument ins Feld geführt, wir können etwas nicht barrierefrei machen, wir können das nicht umstellen, Systeme nicht umstellen, weil das einfach zu viel kostet.
Ich glaube, dem ist nicht so. Ich denke, dass die Kosten in einem geringeren Ausmaße dann anfallen, wenn die Weichen gestellt wird für Strukturen, die sich in der Zukunft entwickeln werden. Also nehmen wir das Beispiel der Digitalisierung. Wenn wir hier zum Beispiel Templates haben für ganz konkrete Dokumente, die nachher hundert- und tausendfach verwendet werden. Wenn die Templates hindernisfrei sind von Beginn weg, dann müssten die hundert und tausend Dokumente, die daraus später entstehen, nicht mehr eins- und hindernisfrei gemacht werden. Also ich glaube, wenn man frühzeitig hindernisfrei plant, lassen sich damit Kosten senken. Wir können auch das Beispiel aus der Architektur nehmen. Wenn wir ein Gebäude planen, das Gebäude ist fast fertig geplant und fertig, vielleicht sogar schon halbfertig gebaut, und wenn man dann beginnt, das hindernisfrei zu machen, überall die Treppen mit aufwendigen Liften ergänzt etc., dann wird es teuer. Wenn man von Beginn weg so plant, dass es hindernisfrei ist oder nach dem Grundsatz Design for All und Access for All, wenn man das dahingehend berücksichtigt und plant, lassen sich massiv Kosten sparen.
Was sollen die Teilnehmenden nach Abschluss des CES konkret mitnehmen, also so im Sinne von Fähigkeiten, Haltung, Handlungskompetenz?
Ich glaube, sie sollen genau das mitnehmen, was du gerade erwähnt hast, auch wenn es einfach klingt, es hat doch eine sehr große Tragweite. Also ich glaube, es geht wirklich um Haltung, und mit Haltung meine ich ganz persönlich auch, wie denken wir über Behinderung? Was habe ich für Bilder, was traue ich wem zu, wem traue ich was nicht zu? Wir sagen sehr häufig, auch heute in der Schweiz, dieses oder jenes ist halt leider für Menschen mit Behinderungen aufgrund der Behinderung nicht möglich. Wenn wir ein menschenrechtliches Verständnis von Behinderung haben, so lässt sich Behinderung nicht mehr als Grund aufführen, warum Grund- und Menschenrechte jemandem vorenthalten werden. Dann ist es also nicht mehr eine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wie.
Ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, jetzt wissen, was sie bekommen würden, wenn sie zu euch in die Weiterbildung gehen. Aber vor allem, und ich glaube, das ist das hauptsächliche Anliegen, haben wir ein paar Denkanstöße gegeben. Und an alle, die zuhören, wir haben einige Dinge erwähnt, Papiere, Studien und so weiter. Das werdet ihr alles in den Shownotes verlinkt finden, dann müsst ihr das nicht selber im Internet suchen. Ganz herzlichen Dank, Silvi und Brian, und vielleicht bis bald in eurem CES.
Vielen Dank für die Einladung.
Ganz herzlichen Dank fürs Hiersein.